Ja, einfach die Sache, das ist der FC Bayern München. Also das ist der beste deutsche Verein. Es ist einer der besten Vereine in der Welt. Also es wäre doof zu sagen, nee, komm, ihr braucht gar nicht kommen, ich rede mit euch nicht.
Neue Folge, lieber Fußball, das Fußballgespräch bei Sport 1 über die Liebe zum besten Sport der Welt. Erinnerungen, Sichtweisen, Erlebnisse, auch Erwartungen oder Ratschläge. Darum geht es hier einmal im Monat und heute mit einem Mann, der eine echt beeindruckende erste Bundesliga-Saison gespielt hat. Der Aufsteiger beim Aufsteiger, habe ich gelesen. In den ganz großen Twitter-Rankings quasi gemeinsam mit Manuel Neuer auf der 1 und jetzt sogar relativ nah dran. So heißt es bei der Nationalmannschaft. Darüber werden wir natürlich gleich mal reden. Aber trotz alledem weiß man, also zumindest überregional würde ich sagen, noch nicht ganz so viel über ihn. Laura Papendieck, die ändert das jetzt mal und fasst Stefan Ortega kurz für uns zusammen.
Unser lieber Fußballstar heute ist mit 28 vor allem ein richtiger Shootingstar. Auf dem Dorfplatz groß geworden, jetzt schon seit 15 Jahren bei Arminia Bielefeld. Okay, mit einer dreijährigen Unterbrechung bei 1860 München. Pünktlich zum Erreichen des, wie man so schön sagt, besten Torwartalters hat sich nicht nur der DFB in Sachen Nationalmannschaft gemeldet, sondern auch um das Interesse einiger Topclubs ranken sich wilde Gerüchte. In seiner ersten Bundesliga-Saison, die er gerade mit dem direkten Klassenerhalt und weniger Gegentoren als Eintracht Frankfurt beendete, sammelte der Sohn eines Spaniers 10 weiße Westen. Das heißt, 10 Spiele zu 0. Dazu leitete er mit seinen herausragenden Pässen etliche gefährliche Aktionen der Arminia ein. Wie er seine Zukunft sieht, welchen Verein er seit Kindertagen im Herzen trägt und wer sein kongenialer Partner ist bei der Arminia, das verrät uns jetzt der Mann, der den schönsten Titel im Januar gerade erst gewonnen hat. Zum ersten Mal Papa. Regler hoch für Stefan Ortega.
Und da sind wir auch schon. Und ich bin nicht mehr alleine. Hallo Stefan.
Ja, moin Tobi.
Jetzt muss man ganz kurz sagen, das ist beim Podcast natürlich immer der Fall, weil die Leute sehen uns nicht, wo wir sind. Nicht bei dir zu Hause. Wären wir da, dann wäre möglicherweise hintergründiges Kindergeschrei.
Ja, das wäre lauter als der Rasenmäher hier.
Ein steter Begleiter. Stattdessen haben wir eine schöne Loge bekommen. Sogar das der kleine digitale Kamin wurde angeschmissen für uns, also Gastfreundschaft.
Wird hier groß geschrieben.
Wird groß geschrieben bei euch. Draußen wird hart gearbeitet auf dem Rasen. Wir gucken raus und da sind irgendwie die Bauarbeiter unterwegs. In anderen Stadien, in anderen Standorten wird noch Fußball gespielt. Bei euch nicht mehr. Ihr brauchtet keine Relegation drin zu bleiben. Ihr habt es mit der Arminia direkt geschafft. Kannst du schon so richtig begreifen. Du erzähltest schon so ein bisschen in vielen Interviews, die ich gelesen habe, zu denen, die, ja, das wird ein langer Weg und so. Und jetzt sitzt er hier. Du sitzt hier.
Ich hatte es so, glaube ich, in dem Sky-Interview direkt nach dem Spiel, glaube ich, schon erzählt, dass es eine wirklich komische Saison war. Also zum einen war es eine komplette Saison ohne Zuschauer, weil es waren ja nur so die ersten zwei Spiele hatten wir, wo Zuschauer dabei waren. Man hat privat, wie jeder andere Mensch momentan in der Pandemie auch, überall seine Päckchen irgendwie mit rumzuschleppen. Man hat kein richtiges Ventil mehr. Also du als Kölner wirst es ja auch wissen, dir fehlt es ja auch, einfach mal rauszugehen auf die Straße, eine Kneipe zu setzen, Bierchen zu trinken, ins Café zu setzen. Mhm. Also einfach mal, wo man vielleicht mal so ein bisschen die Seele baumeln lassen kann. Da hatte man jetzt eigentlich nur noch so die eigenen vier Wände und das zum Glück noch das eigene Umfeld. Und das war alles sehr, sehr zäh, vor allen Dingen, weil es für uns auch von Anfang an nur um den Abstiegskampf ging. Und das ist jetzt halt auch nicht immer so schön, wie es sich vielleicht anhört für den objektiven Zuschauer. Das ist schon sehr, sehr anstrengend, gerade mental. Und mit dieser besonderen Situation, die wir dieses Jahr hatten, ist es einfach irre gewesen, weil wir ein ständiges Auf und Ab hatten mit dem Verein jetzt in dieser Saison. Wir hatten gute Spiele, wir hatten, glaube ich, am Anfang dann 7 Spiele, die wir verloren haben, einen Trainerwechsel. Also es war irgendwie so viel los und immer wenn man mal was über Arminia gehört hat, hieß es, also mit dem braucht man nicht rechnen. Also die werden, nachdem es ein bisschen absehbar war, dass Schalke wirklich nichts mehr wirklich holen kann, hieß es ja, 17. wird auf jeden Fall Arminia und die anderen, die machen das unter sich aus. Das hat mich schon irgendwie ein bisschen gewurmt, dass wir...
Aber das kann ja auch Motivation sein.
Ja, das ist es dann am Ende ja auch, dass man sagt, ey, boah, einfach nur die Genugtuung, wenn man am Ende doch den 15. Platz erreicht, kann man einfach nur lächeln und sagen, na, wir haben es doch geschafft. Wir sind doch irgendwer.
Wir sind, ja, irgendwer ist gut. Schnelle Boulevardfrage, dann haben wir die auch vom Tisch. Was war schwieriger? Erstes Mal Windeln wechseln, weil ich habe gerade gesagt, ihr seid Papa geworden jetzt im zweiten Lockdown sozusagen. Oder ihr seid Eltern geworden. Ja. Oder Klasse halten. Was war für dich die größere Challenge in den letzten Wochen?
Tatsächlich das Kind. ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann, aber wir haben da, also meine Freundin ist auch sehr, sehr temperamentvoll. Und ich glaube, wir haben das komplett aufs Kind übertragen. Ja, sehr energiefreudig und hat uns die ersten 2 Monate richtig auf Trab gehalten. Also sie ist am 21.01. 21er gekommen. Also ist schon irgendwie ein Zeichen dafür, dass es ein verrücktes Kind sein muss.
Das muss zum Torwart dabei ja gehören. Ne?
Ja, bleibt nicht aus. Das war schon ziemlich anstrengend, die ersten 2 Monate. Deswegen bin ich auch umso mehr erstaunt, dass ich, glaube ich, meine persönliche Leistung so konstant abrufen konnte. War wahrscheinlich auch einfach ein riesiger Push, dieses Familienleben. Also für uns war es was komplett Neues.
Klar, dieser Langeweile-Faktor, den hattet ihr im Grunde gar nicht.
Wir waren eher froh, wenn wir mal gesagt haben, Schwiegereltern, bitte kommt mal oder können wir zu euch, dass wir bei euch schlafen können. Die wohnen zum Glück in Hamm. Das ist nicht ganz so weit von hier. Meine Familie wohnt ja auch nicht so weit weg. Also da hatten wir jetzt schon die Möglichkeit, dann auch mal zu sagen, so, wir besuchen euch, bespaßt das Kind und wir gehen nach oben und legen uns mal eine Stunde hin.
Stunde, genau. Ja. So, bevor wir gleich über dieses Nationalmannschaftsthema sprechen, das da plötzlich nochmal ja echt ein großes geworden ist, ja auch für dich persönlich, aber auch so in den Medien. Und plötzlich gab es rund um den FC Bayern da irgendwelche Schlagzeilen und so. Das machen wir alles noch im Laufe des Gesprächs. Aber natürlich, du hast es gerade schon angesprochen, Klassenerhalt für einen Aufsteiger, Arminia Bielefeld ist alles andere als gesetzt. Also das ist schon eine mittelgroße Sensation, nur dass die Fronten einmal geklärt sind. Ich komme eigentlich aus Bremen. Ich hätte mich auch sehr über Werder weiter in der Bundesliga gefreut. Aber es ist okay. Ich habe auch Freunde, die sind Vollblut-Arminen und habe da gerade am letzten Spieltag einige Sprachnachrichten gekriegt. Hier, guck mal, eine kann ich dir direkt mal einspielen von meinem Kumpel. Und davon hätte ich jetzt 10, 15 im Angebot aus den letzten Spielen. Also die Begeisterung ist hier wirklich extrem. Wie würdest du jemanden, der Arminia Bielefeld nicht kennt, wenn ich jetzt ein Außerirdischer wäre und mitten in der Bundesliga gelandet bin, wie würdest du das beschreiben, was hier abgeht?
Es ist eine sehr, sehr fußballverrückte Stadt. Also ihr habt ja jetzt auch gesehen, wenn ihr hier zum Stadion vorfahrt, das ist jetzt nicht mehr so dieses Neumoderne, dass die Stadien irgendwie am Stadtrand gebaut werden, direkt an der Autobahn oder sowas. Hier kommst du nur durch 5 kleine Gassen hin. Das ist hier mitten in der Stadt. Das hat noch so ein bisschen so einen britischen Flair, sagt man oft. Also gerade wenn du jetzt so in Luftrichtung hinter dir rausgehst, kommst du in so eine Straße rein, wo normalerweise relativ viele Kneipen und Bars offen sind. Die Leute, die pilgern vor den Spielen, dann immer zu Fuß hier Richtung Stadion, weil es halt sehr, sehr stadtnah ist. Und es gibt hier eigentlich auch nicht viel. Also klar, man hat Paderborn um die Ecke, aber das ist jetzt, bei allem Respekt, ist jetzt, glaube ich, nicht von der Größenordnung zu vergleichen, was so einfach so diese Sympathien für den Verein angeht. Und dann geht's schon weiter Richtung Ruhrpott. Mhm. Da sind da natürlich nochmal, ist ein ganz anderes Ballungsgebiet. Mhm. Und da haben wir hier eigentlich einen ganz schönen Standpunkt, weil was jetzt, glaube ich, auch alle wissen, dass hier in Bielefeld sehr, sehr viele große Unternehmen sind, die aber alle komplett Arminia leben. Und das ist hier, glaube ich, schon was Besonderes, dass, ja, gerade wenn man jetzt so die wohlhabenden Leute hier nimmt, die Sponsoren.
Ja, Ost-Westfalen geht's grundsätzlich ganz gut.
Und wenn man anguckt, spricht, die haben überall auf der Welt verteilt ihre Häuser. Aber ihr Hauptmittelpunkt ist nach wie vor Bielefeld. Also ich glaube, wer hier einmal ist, kann nicht so richtig loslassen.
Es gibt im Grunde keine Küche, die nicht hier aus der Gegend kommt. Ne?
Oder Pudding,
genau. Hast du eigentlich selbst auch einen Lieblings- Verein gehabt, so als Junge, also oder als Kind meinetwegen auch, du bist ja in Hessen aufgewachsen, also die Eintracht liegt ja im Grunde nahe.
Ja, aber das ist als Nordhesse eher untypisch. Ah, okay. Ja, das klar, mit dem KSV ein bisschen aufgewachsen, dort auch ein Jahr früher gespielt in der Jugend.
Baunatal, muss man
auch
sagen.
Auch noch, ja, KSV Baunatal und Hessen Kassel. Hm. Leider nicht ganz so erfolgreich. Wäre vielleicht auch mal schön zu sehen, was so ein Verein in der dritten Liga machen würde. Ja, aber von klein auf war eigentlich immer so Real Madrid so mein Verein. Also ist es nach wie vor, finde ich einfach schön. War damals so, dass mein Vater halt, der Spanier ist, auch ein Faible für Real Madrid hatte. Dann war dort zu der Zeit Iker Casillas im Tor. Ist jetzt auch nicht der größte gewesen von der Körperlänge her. Aber,
ganz entscheidender Hinweis, Körperlänge.
Ja. Und dann ja, war es auch um mich geschehen. Und nach wie vor versuche ich eigentlich alle Spiele von dort zu gucken.
Okay. Ja. Also wenn es da diese Glaubensfrage Barca oder Real gibt, dann hast du
ganz klar. Kriege ich jetzt Ärger, weil meine Freundin, die ist leider Barcelona-Fan.
Ach so.
Ja, liegt daran, dass sie dort 2 Jahre gelebt hat und dort gearbeitet hat.
Oh, wie schön.
Ja, also super schöne Stadt. Ja, wirklich. Ja. Also finde ich auch. Wir haben dort auch Freunde und eigentlich vor der Pandemie haben wir immer versucht, zumindest jedes Mal in der Länderspielpause dort rüber zu fliegen. Also zum einen, weil die Stadt einfach nur empfehlenswert ist und weil wir einen Bezug zu der Stadt haben.
Und die Stadien halt, genau wie du es gerade hier beschrieben hast, auch echt zentral liegen, ne? Also du fällst raus, gehst direkt in den Tapasladen,
genau.
Bist hier nochmal unterwegs.
Genau, das Schöne ist ja da nochmal bei Espanyol Barcelona ist ja die große Brauerei direkt nebenan. Also ist ja dann auch nochmal ein Besuch wert.
Das hatte ich ehrlich gesagt nicht auf dem Zettel, aber...
Ja, ist schön, mir auch aufgefallen, schön, als ich meine Freundin da das erste Mal besucht hatte und dann gesagt habe, oh, war das Stadion, kennst du? Also weißt du, wem das gehört und was ist rechts daneben? Oh, das ist die Brauerei.
Das rundet doch so ein Vereinsbild nochmal richtig ab. Dein Papa war oder ist nicht nur Real-Anhänger, sondern er war auch, oder ich weiß nicht, ist es immer noch in irgendeiner alten Herren als Torwart auf jeden Fall unterwegs, ne?
Also genau, also das
in jeder Hinsicht wahrscheinlich Vorbild oder,
absolut.
Oder auch den Wegbringer für dich gewesen.
Ja, ne? Wer meinen Vater jetzt nicht kennt, der ist jetzt ungefähr so groß wie der Tisch hier. Also auch man kommt nicht drauf, dass er vielleicht auch Torwart gewesen ist. Aber der hat bei uns früher dort in den Dörfern gespielt, hat mich mitgenommen und ich habe da halt angefangen, dann mit dem Ball neben dem Tor zu sitzen und den Papa zu beobachten. Und so bin ich wahrscheinlich dann auch so ein bisschen, nachdem ich alle Positionen ausprobiert habe, auch irgendwie dazugekommen und gesagt habe, nee, irgendwie, ich muss eine Meise haben, ich glaube, ich gehöre ins Tor.
Ja, alles klar, also hast du die Meise auch von deinem Papa dir abgeguckt?
Ja, absolut.
Was gibt's so an Meisen, die bei ihm flattern?
Der ist nochmal eine Spur temperamentvoller als ich auf dem Platz.
Ach so.
Ja, da ist wirklich 100% spanisches Feuer.
Also du gehst ja schon oft raus, muss man denen, die dich vielleicht jetzt in deinem Torwartspiel nicht so beobachten oder nicht so auf dem Zettel haben. Also du bist ja im Grunde echt Kategorie Feldspieler im Grunde. Also Libero, das kennen viele Jüngere jetzt nicht mehr, war ja eine Position, die es vor... Ja, bis vor 20, 25 Jahren sehr regelmäßiger, also letzter Mann im Grunde. Hm. Dahingehend trainiert ihr ja, glaube ich, auch sehr, du mit deinem Torwarttrainer, wenn ich das so mitbekomme oder auch nachlese. Insofern schwebt da auch immer mal das Risiko mit, dass es zum Zusammenstoß kommen kann, sagen wir so. Und das hast du das tatsächlich auch von dem Spiel deines Vaters dann so in den Kreisligen dir abgeschaut?
Ja, also ich glaube zumindest auf jeden Fall... den Mut zum Risiko, sich vor nichts zu scheuen, ist dann auch wieder weit hergeholt. Aber mein Papa ist nach Deutschland gekommen, da war er knapp 10 Jahre alt. Und ich glaube so einfach diese Nehmerqualitäten, dass es nicht immer einfach sein muss. Also dass es dazugehört, dass es auch mal, dass es wehtut, dass es steinig sein kann und dass man da nicht einfach direkt verzweifeln soll.
Und das habe ich, glaube ich, in ähnlicher Form von dir mal gelesen. Ich habe relativ wenig Angst. Ich mag den Schmerz, wenn es knallt am Körper, dann weiß ich ja eigentlich, dass der Ball wahrscheinlich nicht im Tor gelandet ist. Ne? Also da darfst du keinem vorwerfen, wenn er dich schon ein bisschen für verrückter Torwart.
Genau, das, ne?
Oder
ist,
als verrückter ist, Torwart einstuft.
Glaube ich, das, wenn man meine Teamkollegen fragt, das werden sie dir, glaube ich, als erstes sagen, boah, der geht uns sogar unter der Woche richtig auf die Nerven, wenn man dort nicht richtig in den Ball geht und versucht, den Ball zu blocken.
Der hat Lust auf Schmerzen.
Genau.
Dorfverein, also im Grunde, wenn du jetzt so erzählst, wie dein Papa da früher und du hinterm Tor, das passt dann ja doch ziemlich gut mit Arminia Bielefeld, könnte man als Außenstehender behaupten, weil ihr seid, also so ein modernes Fußballunternehmen, vielleicht ist das gar nichts für dich. Stell ich mal als These auf.
Wissen wir nicht. Habe ich so noch nicht ausprobiert. So die 3 Jahre, die ich ja in München verbracht habe als Abstecher, ist ja dann eigentlich auch natürlich auch noch mal eine andere Kragenweite.
Bei 1860 war das, ne?
Weil der Verein schon sehr, sehr polarisiert, aber ist so von den Gegebenheiten, so wie sie es ja jetzt auch haben, eigentlich auch eher ähnlich wie hier. Sind zurück ins Grünwalder Stadion gegangen. Das Trainingsgelände ist auch da an der Grünwalder Straße. Ist auch alles so ein bisschen familiärer und nicht so hypermodern, wie es vielleicht andere Vereine mittlerweile fortführen.
Ja, das stimmt. Wobei, das meine ich jetzt auch nicht mit Fußballunternehmen. Es gibt aber ja schon sehr viele tatsächlich fast am Reißbrett geplante Fußballunternehmen, die auch so die Top-Positionen in den Ligen mehr und mehr einnehmen, wo es im Zweifel ja ein bisschen weniger familiär an der einen oder anderen Stelle zugeht, als jetzt ne, bei einem Verein wie Arminia oder auch wie 1860. Also würdest du deine Vereine jetzt nicht grundsätzlich danach aussuchen, dass es irgendwie Arbeitermentalität ist oder dass das Familie groß geschrieben wird, sondern könntest dir auch als reizvoll erachten, mal wirklich in so ein Fußballunternehmen einzusteigen, reinzugehen?
Auf jeden Fall. Also vorstellbar ist das klar. Ich glaube auch, man muss dazu sagen, als ich vor 4 Jahren hier wieder zurückgekommen bin, war der Verein in dem Jahr kurz vorm Kollaps. Hätte es da das Bündnis Ostwestfalen nicht gegeben, würden wir jetzt nicht hier sitzen und darüber sprechen, dass wir im Jahr 2021 den Klassenerhalt in der Bundesliga geschafft haben. Mhm. Also hier ist auch sehr, sehr viel passiert. Mhm. Allein die Tatsache, dass man jetzt sieht, dass sie den Platz jetzt schon wieder neu machen, da gab es früher gar nicht das Geld für hier in dem Verein. Und so ist es jetzt auch am Trainingsgelände. Da wird jetzt auch peu à peu angefangen, neu zu bauen, umzubauen, auch deutlich professioneller zu werden. Das hat man sich hier schon als Ziel gesetzt, aber jetzt nicht so, dass man sagt, das muss man in einem Jahr alles geschafft haben. Ich glaube, das Gute hier ist dann nochmal, dass man mit Rückschlägen umgehen kann.
Ja,
also stimmt. Wirklich mit harten Rückschlägen umgehen kann und dann auch den
umgehen muss
auch umgehen muss und dadurch dann auch den Erfolg anders zu schätzen weiß und die Demut nie verlässt.
Ja, guter Punkt. Es gab im März eine, sagen wir mal, vielleicht unpopuläre Entscheidung hier auch im Verein, die auch ja überregional diskutiert wurde und eher nach vielleicht hartem Fußballgeschäft als nach Fußballromantik aussah, nämlich euer Aufstiegstrainer Uwe Neuhaus, mit dem ihr auch lange echt erfolgreich zusammengearbeitet habt, wurde für sehr, sehr viele auch so vermeintliche Fachleute in der Branche echt überraschend entlassen oder ausgetauscht. Konntest du den Trainerwechsel nachvollziehen oder hättest du ihn auch vollzogen, wenn du in der Verantwortung gewesen wärst? Harte Frage, aber
harte
auch das.
Harte Frage,
auch
wenn das ich jetzt dazu ehrlich antworten soll, hätte ich es in dem Moment nicht gemacht. Mhm. Wir waren auch alle sehr überrascht. Aber das ist dann wieder, am Ende des Tages sind wir Spieler auch nur Angestellte. Die Leute, die das zu entscheiden haben, in dem Fall waren es Samir und Markus,
ja.
Die haben das Ganze hier zu verantworten, die haben einen anderen Blick drauf und gehen vielleicht auch wenn es emotional schwer ist, aber glaube ich trotzdem nochmal objektiver an die Geschichte ran, so wie wir es vielleicht im Gegenteil machen. Wir haben mit Uwe und Peter Großartiges geschafft, als er damals übernommen hatte im Winter. Waren wir die beste Rückrundenmannschaft. In dem Jahr danach sind wir sehr souverän aufgestiegen und waren dann eigentlich auch ganz, ganz ordentlich unterwegs in der Bundesliga. Sowas gehört dann leider mit zum Geschäft dazu. Im Nachhinein muss man sagen, ist der Plan dann aufgegangen, ist hypothetisch zu sagen, mit Uwe hätten wir es vielleicht auch geschafft. Aber dass wir es geschafft haben, ist auch ein Verdienst davon, was Uwe und Peter mit uns als Mannschaft gemacht haben und was sie uns in den Jahren eingetrichtert haben.
Klar, auf jeden Fall. Ihr wart ja keineswegs jetzt so abgeschlagen, dass man sagt, da kann jetzt nur noch der Hebel Trainerwechsel die Lösung sein sozusagen. Sag selbst, du es vielleicht gar nicht so auf dem Zettel gehabt hättest oder im Grunde daran nicht gedacht hättest. Mhm. Was sprach denn dafür und was dagegen, wenn du das mal so...
Ja, so wie wir es jetzt auch mitbekommen haben, haben die Geschäftsführung und Uwe auch darüber gesprochen, wie die sich vielleicht in den nächsten Jahren aufstellen wollen. Ich glaube, die sind dann einfach zu einem Punkt gekommen, wo sie gesagt haben, okay, vielleicht ist es dann jetzt das Beste, dass wir uns jetzt schon trennen, weil wir vielleicht schon wieder jemanden in der Pipeline haben, mit dem wir vielleicht langfristig planen, mit dem wir einfach was anderes vorhaben. Also es ist schwierig, darüber zu reden.
Ja, klar, natürlich, ja, gerade für dich als jetzt irgendwo der Beteiligter und als jemand der Mannschaft. Trotzdem bist du auch dafür bekannt, schon klar eine Haltung zu haben. Und das sagst du ja auch, dass das für euch schon überraschend kam oder wahrscheinlich nicht nur du, sondern viele in der Mannschaft gedacht haben, was passiert denn jetzt gerade so? Ne?
Ja.
So wie ich es mitbekommen habe, hattest du ja auch eigentlich ein echt gutes Verhältnis zu Uwe Neuhaus. Der hat dir sehr viele Freiheiten, korrigiere mich, wenn es anders ist, und echt Vertrauen gegeben, so in deiner Entwicklung oder auch Auslegung des Torwartspiels, das ja eben echt ein spezielles ist. Wie ist das unter Frank Kramer? Oder hattest du da Sorge, dass das anders sein könnte? Weil durch dieses starke Pressing, das er spielen lässt, ja im Grunde sich da schon ein bisschen was verändert hat, ne?
Ja, also wenn man das jetzt vergleicht, das kann man ja jetzt nicht abstreiten.
Jetzt haben wir, glaube ich, Geräusche gerade, die nicht vom Traktor auf dem Rasen kommen, sondern die Kaffeemaschine reinigt sich. Ne?
Die arbeitet auch, ja.
Gut, überall hier, Arbeiterverein.
Also bei Uwe haben wir ja schon sehr, sehr riskant gespielt. Und das auch in unserem letzten Drittel, was, glaube ich, auch für viele, viele Leute hier immer noch zu viel war im Stadion. Also als das Stadion noch voll war und wir Tabellenerster waren in der zweiten Liga, ging ja immer noch manchmal das Raunen durch. Obwohl wir gesagt haben, es klappt doch, also was wollt ihr denn? Wir spielen ansehnlichen Fußball, wir sind erfolgreich. Lasst euch doch auch mal darauf ein, so wie wir uns darauf eingelassen haben.
Das höhere Herzinfarktrisiko muss ja nichts Schlimmes sein.
Wenn es gutes
Entertainment ist.
Und das war dann so, als Frank gekommen ist, haben wir uns auch mal zusammengesetzt und haben einfach mal darüber gesprochen, was seine Idee vom Fußball ist, wie er auch versucht, mich damit einzubinden, weil er sich, glaube ich, auch bewusst ist, dass ich da eine gute Qualität auch für die Mannschaft mit reinbringe. Und zu dem Zeitpunkt ging es dann jetzt eigentlich dann auch ja kurzfristig eher darum, wie schaffen wir den Klassenerhalt. Und das ist uns gelungen. Das ist uns gelungen mit einfachem Fußball. Das ist uns gelungen mit sehr, sehr viel Mentalität. Wenn man jetzt so das ist ja dann so für die ganzen Statistik-Gurus, habe ich heute, glaube ich, auch so einen Blick drauf geworfen, dass wir jetzt nicht viele Tore geschossen haben, aber dafür sehr, sehr viele Spiele auch hinten zu Null hatten.
Ja, es war relativ schwierig für viele Mannschaften gegen euch einfach ein Tor zu schießen. Und wenn es ihnen gelungen ist, dann eher eins oder vielleicht mal zwei.
Ja, also die richtig Ausnahme war Gladbach.
Okay, aber häufig untergegangen seid ihr nicht?
Nee. Und ich glaube, das war jetzt einfach wichtig, zu sagen so, wir schaffen den Klassenerhalt, dann können alle jetzt auch nochmal in sich gehen. Und wenn die neue Saison beginnt, wenn wir mit der Vorbereitung starten, gehe ich auch davon aus, dass wir uns alle mal zusammensetzen und sagen so, was können wir denn jetzt eigentlich optimieren? Was brauchen wir denn dann auch für dieses Jahr, um in der Bundesliga zu bestehen? Das ist immer das Schöne, was mein Torwarttrainer sagt. Was verlangt denn das Spiel aktuell von uns? Und danach müssen wir trainieren. Also wir können ja jetzt nicht sagen, wir müssen 10 Übersteiger trainieren, obwohl nur Flanken gefordert sind. Also müssen wir so ein bisschen danach gucken, was ist denn wichtig in der Liga und uns da auch ein bisschen anpassen.
Gut, also insofern hast du das dann dem neuen Trainer schon auch ein bisschen angepasst. Also ihr wart da jetzt nicht auf einer Spur, du und dein Torwarttrainer, dass ihr gesagt habt, nee, wir haben damit Erfolg, wir bleiben aber komplett so im Spiel, wie wir es bisher auch gemacht haben.
Nee, gar nicht, das wäre ja auch
falsches Zeichen wahrscheinlich.
Falsches Zeichen und eher ein bisschen respektlos, also auch gegenüber meinen Mitspielern. Wir haben da eine Lösung gefunden, wie wir es schaffen, dann halt auch einfach mal ein bisschen Ruhe ins Spiel reinzukriegen, ohne in das letzte Risiko zu gehen. Wir haben natürlich mit Klosi dann auch einen Stürmer vorne, den man auch durchaus mit langen Bällen anspielen kann.
Klosi?
Klosi, ja.
Achso, das hatte ich noch nicht. Ich noch nicht auf dem Zettel, dass sein Spitzname Klosi ist.
Ja, wir haben
mich wieder was mit.
Ja, also wir haben alles dabei, von Miro, Klose, Klosi.
Achso.
Ja, also.
Alles klar. Klosi ist notiert,
ja. Und da ist es ja dann auch so, ich glaube, wenn man mal so ein Spiel von uns verfolgt, sieht man ja auch so ein bisschen so diese Harmonie zwischen uns beiden, dass wir beide eigentlich nur anhand von einem Blickkontakt wissen, so wir wissen jetzt, was der andere vorhat. Und das hat jetzt auch wieder ganz gut geklappt, auch eine Liga höher, was in der zweiten Liga gut geklappt hat, dass wir viele gefährliche Aktionen einfach dadurch hatten, mit einem guten Laufweg von Klosi, den langen Ball von mir, und wussten dann
von Orti
ja oder
auf Klosi
ja so können wir es sagen aber ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, trotzdem den gewissen Mut mit Ball aufzubringen.
Ja, hätte der Manager Ortega mit Klosi längst verlängert?
Ja, auch eine gute Frage.
Vielen Dank.
Ja, wahrscheinlich, weil ich jetzt auch wieder einfach emotionaler an der Sache ran bin. Mit Klosi habe ich jetzt auch schon ein paar Jahre gespielt, jetzt ja. 4 Jahre. Und dann in der ersten Zeit, wo ich hier in Bielefeld war, haben wir ja auch schon zusammen gespielt. Weiß ich natürlich, was das für ein Typ ist, wie wichtig er hier auch für den Verein ist und für die Region. Er polarisiert ja auch extrem. Ja, also ich hätte auch mit ihm verlängert.
Steht jetzt ja, glaube ich, ins Haus oder zumindest laufen die Gespräche,
ja, was man hört. Sagen wir es so, es würde mich wundern, wenn die da jetzt nicht zu einer Einigung kommen würden.
So, und jetzt hast du deinen, absolut, davon ist auszugehen. Du hast jetzt gerade den Marco Kostmann schon mal erwähnt, extrem enges Verhältnis. Das sieht man auch von außen bei euch, weil also der Torwarttrainer, der im Grunde dann auch mal eine Zeit weg war beim HSV, aber als du zurückkamst, er auch gleich wieder hier war und ihr wirkt schon extrem wie eine Einheit. Auch sobald der Halbzeitpfiff ist, stecken eure Köpfe beieinander. So, besprecht ihr da konkrete Situationen, die es jetzt gab oder auch das Spiel des Gegners und wie ihr drauf, weil das fällt mir jetzt bei keinem anderen Tandem so extrem auf. Vielleicht achte ich auch mehr einfach auf als. Aber also, das ist schon sehr, sehr, sehr nah bei euch, ne?
Ja, da ist alles dabei. Also es ist immer ein bisschen davon abhängig, wie die Halbzeit gelaufen ist. Manchmal kommt er auch einfach ein bisschen schneller, um mich vielleicht zu beruhigen, weil er merkt, in mir brodelt schon wieder. Und dann ist es ja meistens so, wenn wir in die Halbzeit gehen, sind die Kameras dann immer irgendwie auf einem drauf. Dass er dann sagt, so, beiß dir mal auf die Zunge, gleich sind wir im Tunnel, dann können wir kurz reden.
Bitte fang nie damit an, dir eine Hand vor den Mund zu halten.
Oder
machst du schon?
Nee.
Weil gerade wenn du die spanische Liga guckst, da gehört es.
Nee, da bin ich eigentlich, da denke ich gar nicht dran. Also da kann ich auch mit den Konsequenzen leben, wenn man mal erfährt, was ich denn so sage.
Ja.
Aber wie du es gerade gesagt hast, Marco ist sehr, sehr wichtig für mich. Mit ihm habe ich hier in meiner ersten Zeit auch schon zusammengearbeitet. In der Zeit, wo wir dann nicht zusammen waren, haben wir trotzdem sehr, sehr viel Kontakt gehalten. Wo es aber auch nicht immer nur um Fußball ging, sondern einfach auch um private Sachen. Und das ist nie abgerissen. Dann gibt es eigentlich eine ganz lustige Anekdote. Als ich klar war, dass ich dann hier unterschreiben werde, habe ich ihn angerufen, habe gesagt, du, ich habe gehört, du machst beim HSV auch nicht weiter. Kann sein, dass du hier wieder auftribbelst. Und gesagt, nee, kannst dir keine Hoffnung machen. Und als ich hier den Vertrag dann unterschrieben habe, kam er gerade aus dem Büro raus und sagt, du, ich habe auch unterschrieben. Also.
Ach, ernsthaft? Ohne, dass ihr...
Ja, viel Spaß.
Ja. Hätte ich das gewusst. Nee, aber du hast dich ja im Grunde gefreut, weil...
Ja, natürlich.
Ist ein idealer Partner. Ist er so ein idealer Partner, dass du dir vorstellen könntest oder dass es vielleicht auch eine Idee sein könnte, falls es bei dir nochmal zu einem nächsten Schritt kommt, dass du ihn fragst, ob er mitkommt oder dass ihr zusammen wechselt? Oder ist er dafür zu stark mit der Linie verfebt?
Wäre für die Fußballromantik, glaube ich, was Schönes, wenn ich mir das aussuchen könnte, ihn mitzunehmen. Mhm. Aber dafür gibt's auch sehr, sehr viele gute Torwarttrainer. Das darf man davon jetzt nicht abhängig machen.
Nee, abhängig machen nicht, aber Manuel Neuer ist gerade schon mal gefallen, der Name. Hat's ja im Grunde auch mit Toni Tapalovic, glaube ich, gemacht, der sehr, sehr jung damals war, auch bei Schalke ja, glaube ich, Torwart mal war, ne?
Ja.
Den er mitgenommen hat, also ist eine extrem wichtige Position.
Genau,
Torwart, so, wenn er sagt, ich habe einen idealen Mann, der mich weiterbringt, kann es ja auch sein, dass es beim nächsten Verein da durchaus ein offenes Ohr für gäbe, ne?
Ja, vielleicht. Jetzt ist es ja so, ich habe noch Vertrag, Marco hat noch Vertrag. Kann durchaus sein, dass wir trotzdem noch weiter zusammenarbeiten.
Ich habe noch Vertrag. Willkommen im Fußballsprech.
Ja.
Wie tickst du, weil das ja in letzter Zeit schon häufiger der Fall ist, dass dein Name echt in, man sagt nur noch in den Zeitungen oder Online-Portalen, auch in größeren Buchstaben steht. Ne? Also der Fokus wird größer. Du wirst immer häufiger auch mit anderen Vereinen mal in Verbindung gebracht. In der Frankfurter Allgemeinen gab es ein echt großes Interview mit dir, wo plötzlich auch ein Zitat zum FC Bayern die Überschrift war. Was macht sowas mit dir? Sorgt das bei dir eher für Nervosität vielleicht? Oder macht's dich happy, weil du sagst, das ist eigentlich das, was ich will. Ich möchte auf mich aufmerksam machen. Ich will die nächsten Schritte machen. Wie bist du da veranlagt?
Ja, genau so, wie du es jetzt gesagt hast. Also ich bin damals mit 24 hier wieder zurückgekommen. Da war meine Karriere so ein bisschen an einem Scheidepunkt, wo es mir nicht mehr viele zugetraut haben, wirklich so einen großen Schritt zu machen, glaube ich. Und ich bin von Grund auf sehr, sehr ehrgeizig. Und wenn du mir jetzt sagst, boah, ich finde dich scheiße, dann ticke ich dann eher so, dass ich sage, so, ich mach so lange weiter, bis du sagst, ich finde dich nicht mehr scheiße, ich finde dich doch ganz gut. So, das ist dann so, so meine Mentalität. Aber das ist dann alles auf dem Platz. Privat bin ich eigentlich das komplette Gegenteil. Also man kann mit mir um die Häuser ziehen, man kann mit mir Spaß haben, man kann mit mir auch über traurige Sachen reden. Mir ist es wichtig, dass ich da ein Umfeld habe, auf was ich mich verlassen kann, was andersrum aber genauso ist. Also wenn man mich einmal für sich gewonnen hat, kann man davon ausgehen, dass ich auch jederzeit für den da bin.
Wie war es bei deiner Frau am Anfang, muss ich direkt reinfragen? Hat die gesagt, ich finde dich scheiße und du musstest sie überzeugen? Oder?
Boah, auch eine ganz lange Geschichte, weil so wie es hier mit Arminia war, hatten wir auch schon mal eine erste Beziehung. Die hat leider nicht ganz so gut geklappt. Und wie es manchmal so das Schicksal so will, als ich wiedergekommen bin, haben sich unsere Wege wieder getroffen. Und das war jetzt im Nachhinein auch so das Beste, was mir, glaube ich, passieren konnte.
Tatsächlich auch, als du nach Bielefeld zurückkamst?
Nicht nur, nein, nicht direkt, aber rechtzeitig.
Okay, weil du wieder drum gekämpft hast? Oder also kann man das auch so ein bisschen exemplarisch führen?
Ja, kann man dann auch sagen. Also ich habe, als ich hier wieder zurückgekommen bin, auch mich hinterfragt, was habe ich denn eigentlich am Ende auch verkehrt gemacht? Weil es ist ja immer einfacher zu sagen, so, der war schuld. Mhm. Aber an die eigene Nase zu fassen, macht man nicht immer so gerne. Und ich habe da angefangen, mich auch ehrlich zu reflektieren und bin da auch zu der Erkenntnis gekommen, dass ich auch einige Sachen verkehrt gemacht habe. Und da habe ich dann gesagt, so, ich versuche jetzt einfach mal auch, ja, es hört sich jetzt ein bisschen zu übertrieben vielleicht an, aber ein besserer Mensch zu werden. Also
ja, kann man sich ja vornehmen sozusagen. Ja. Ne? Und dafür muss man wahrscheinlich auch ein paar Mal wirklich in die falschen Töpfe gegriffen
haben.
Um dann eben auch zu wissen, welche Fehler man abstellen will.
Also genau.
Das lässt sich auf viele Bereiche ja und, anwenden.
So ist das dann alles gekommen, als ich dann mit meiner Freundin wieder zusammengekommen bin. Ging's sportlich auch die ganze Zeit nur auf, privat dann auch. Wir haben ja jetzt im Januar dann auch unser erstes Kind bekommen. Also es
Tochter.
Sind eine Tochter, ja. Eine gesunde Tochter. Ja, es sind einfach so viele, viele schöne Sachen passiert, die mich dann auch einfach darin bestätigen, dass es manchmal nicht schadet, auch einfach mal hart mit sich ins Gericht zu gehen.
Verstehe, das ist auch schön erklärt. Insofern hast du da dein Glück echt schon gefunden, im Fußball ja auch. Ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, oh mein Gott, was ist jetzt gerade und ich muss unbedingt weiter und muss den nächsten Schritt machen. Trotzdem auch in besagtem großen FAZ-Interview stand, glaube ich, der Satz drin, ne? Wenn Bayern anklopft, dann würde ich mich damit beschäftigen, natürlich. Mhm. Ne? Weil?
Weil es einfach ein Weltverein ist. Also, und es wäre einfach nicht richtig, das habe ich ja damals auch gesagt, das einfach kategorisch auszuschließen. Also man sollte sich sowas einfach anhören. Was man dann am Ende entscheidet, weiß man nicht. Ja. Aber allein die Tatsache, dass vielleicht wirklich ein Verein wie Bayern München sich mit einem beschäftigt, bestätigt ja einen dann auch wieder darin, dass man nicht so viel verkehrt gemacht haben muss.
Das ist wohl wahr. Wobei da ginge es dann ja, also das ist zumindest das, was dann ja auch zu hören ist, ne? Oder was auch die Planspiele da sind, geht es ja möglicherweise dann eben darum, falls ein Alex Nübel nochmal verliehen wird oder nochmal einen Schritt zu einem anderen Verein macht, dass es eine starke, erfahrene Nummer zwei gibt, ist ja dann dieser klassische Faktor, der auch von außen viel diskutiert wird. Ach Mensch, aber will der nicht spielen, der Junge? Würde der sich dann wirklich hinter einem Neuer auf die Bank setzen? Warum ist das eine Option? Weil es dann ein Verein wie der FC Bayern wäre und man da auch im Training und im Alltag eine Menge mitnimmt einfach, oder?
Ja, genau. Also was man ja auch nicht von der Hand reden darf, ist, dass es wahrscheinlich finanziell auch eine ganz andere Kragenweite ist, als es vielleicht hier in Bielefeld ist. Dazu kommt, dass man im Normalfall im internationalen Geschäft auch sehr, sehr weit kommt. Das sind ja dann auch alles Erfahrungspunkte, die man dann einfach mitnehmen kann, die man so vielleicht auch nicht auf dem Schirm hatte, dass man das noch erreichen kann. Und einfach die Sache, das ist der FC Bayern München. Also das ist der beste deutsche Verein. Es ist einer der besten Vereine in der Welt. Also es wäre doof zu sagen, nee, komm, ihr braucht gar nicht kommen, ich rede mit euch nicht. Also
klar, haben Sie denn schon angeklopft? Wie ist da dein Austausch zu deinem Berater?
Also ich weiß von nichts. Nee, wirklich nicht. Also auch wenn es so sich so floskelhaft anhört. Ich habe so, du kennst ja jetzt meinen Berater auch schon ein bisschen, ne? Zu ihm gesagt,
ich muss im Podcast auch beschreiben, dass jetzt hier ein grinsender Stefan vor mir sitzt. Ich weiß von nichts, trotzdem lächelt er natürlich. Aber
dass ich gesagt habe, komm, nee, ich möchte jetzt erstmal das hier mit der Arminia schaffen. Dann hat man ein paar Wochen Zeit, sich über alles Gedanken zu machen und auch mal ein bisschen zu sammeln. um so eine Entscheidung, die ich dann jetzt treffe, auch nicht einfach so aus dem Bauch heraus entscheide und so auf die Schnelle, sondern mir da auch Zeit nehme, natürlich dann auch mit meiner Freundin besprechen muss, mit meiner Familie besprechen muss. Das sind ja dann schon alles Sachen, die man dann nicht so in diesem Ligastress tätigen sollte. Also für mich persönlich, weil ich mich dann einfach darauf konzentrieren möchte. Jetzt haben wir ein bisschen Ruhe, jetzt haben wir auch Luft, einfach mal darüber zu reden. Ich gehe davon aus, dass die hier bei Arminia, so stand es ja auch schon mal in der Zeitung, auch versuchen, vielleicht nochmal über eine Ausdehnung des Vertrages sprechen wollen. Und da ist es dasselbe. Das werde ich mir dann genauso anhören, weil ich weiß, was ich hier in Bielefeld habe. Ich habe hier die familiäre Nähe, sowohl meine Familie als auch meine Schwiegereltern. Und das sind auch Faktoren, die man nicht unterschätzen sollte. Also
klar,
es ist alles möglich, das habe ich ja auch schon mal gesagt. Ich möchte mich da nicht festlegen. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, nee, macht euch keinen Kopf, ich bleibe jetzt hier die nächsten 20 Jahre, sondern ich habe mir jetzt was erarbeitet.
Das ist auch ein ehrliches Statement, das du sagst. Und das sollte, glaube ich, in einer relativ modernen Fußballwelt auch jeder Zuschauer oder auch Fan, der natürlich am Wochenende alles gibt und in der Kurve steht, auch verstehen können, wenn es die persönliche Möglichkeit gibt, nochmal einen nächsten Schritt zu machen. Auch, klar, monetär, aber natürlich auch in Sachen nochmal neue Welt kennenlernen, dann sollte man das nicht verteufeln, sondern sollte jeder sich selbst vielleicht auch überprüfen, dahingehend, ob er nicht ähnliche Gefühle hätte.
Genau.
Deswegen ist das ein durchaus aufrichtiges Statement in meinen Augen. Wird denn Sami Arabi langsam unruhig, weil er nicht so wirklich weiß, was ist? Ich meine, das wäre der letzte Sommer, wo er eine Ablöse generieren könnte für dich, für Stefan und Dega.
Das müsstest du ihn vielleicht jetzt, wenn du ihn hier noch treffen solltest, selbst fragen. Das weiß ich nicht.
Dir gegenüber ist er sehr entspannt?
Ja. Ja, also er hat ja jetzt auch noch dadurch, dass bei uns ja auch einige Verträge auslaufen, wir ja dann auch, ich glaube, 5 Leihspieler hatten wir jetzt am Ende. Da ist ja jetzt auch wieder ein größerer Umbruch hier in der Mannschaft. Also der wird jetzt nicht da sitzen und sagen, ich habe nur die Personalie Ortega im Kopf, sondern der hat da schon so, glaube ich, genug Stress aktuell.
Ja.
Aber ich glaube auch, dass er die Personalie auf dem Schirm hat.
Nicht nur, aber du bist, glaube ich, schon auch echt aufgrund deiner langen Vereinszugehörigkeit, auch aufgrund der Entwicklung, die du gemacht hast, ganz sicher ein relativ wichtiger Leuchtturm, würde ich mal sagen, wo er klar am liebsten einen grünen Haken hinter hätte. Aber es gehören dann natürlich immer auch mehrere und unterschiedliche Sichtweisen dazu. Einen schnellen Wechsel hättest du, wenn ich es richtig verfolgt habe, ja auch im letzten Sommer noch machen können. Zumindest gab es irgendwie Ajax, es gab aus Holland von Eindhoven Ajax, Eindhoven, auch aus Leverkusen gab es mal eine Anfrage. Aber da war bisher so nicht das bei, was für dich jetzt das Knickknack war?
Nee.
Wo die große Fantasie losging irgendwie abends, als du im Bett lagst?
Nee, also angehört habe ich mir das auch. Zu dem Zeitpunkt waren wir Tabellenerste in der zweiten Liga. Und da habe ich mir dann auch die Frage gestellt, so was möchtest du denn eigentlich? Ich war sehr überzeugt davon, dass wir aussteigen werden. So, dann, wenn man dann wieder so ein bisschen in die Zukunft gedacht hat, dann, mein Torwarttrainer sagt es auch immer, der einfachste Weg, Bundesliga zu spielen, ist mit deinem eigenen Verein aufzusteigen. Mhm. Also das war auch immer so ein Leitfaden. Deswegen war es für mich wichtiger, bei der letzten Verlängerung zu sagen, so, das Finanzielle, klar, spielt eine Rolle, aber ist jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt. Ich wusste, wir werden aufsteigen, dann habe ich die Möglichkeit mit meinem Verein hier, wo ich in der Jugend gespielt habe, wo ich sehr, sehr viel mit verbinde, Bundesliga zu spielen. Ja, und das hat einfach alles übertrumpft von den Sachen, die in dem letzten Sommer gekommen sind.
Alles klar, und jetzt geht's halt wieder neu los. Jetzt werdet ihr möglicherweise wieder mal Gespräche führen und schauen, wie es aussieht. Es könnte ja theoretisch noch der Fall sein, dass du in diesem Sommer auch an einer Europameisterschaft teilnimmst. Zumindest gab es einen Anruf vom Bundestorwarttrainer Andreas Köpke. Hast du kurz an versteckte Kamera gedacht, als das Telefon ging? War es direkt bei dir oder wie war die Situation?
Habe ich tatsächlich. Da waren wir ja jetzt in dem Quarantänetrainingslager und ich bin gerade vom Mittagessen gekommen und habe mit...
Schönes 6-Sterne-Ressort wahrscheinlich, Arminia Bielefeld.
Arminia Bielefeld, ja, in der Klosterpforte. Sehr schön, sehr ländlich. Da kann man schon aushalten.
Okay.
Und da habe ich gerade FaceTime mit meinen 2 Mädels gemacht und dann hat mich eine unbekannte Nummer angerufen. Und da wir privat jetzt auch ein paar Sachen zu erledigen haben wegen dem Umzug innerhalb von Bielefeld, habe ich gedacht, oh, das wird jetzt von irgendwem dort die Nummer sein, wo es um die neue Wohnung geht.
Also Umzug oder Handwerker oder.
Genau, und habe gesagt, du Schatz, ich ruf gleich nochmal an, ich ruf da eben zurück. Und dann ging's los. Ja, Andi Köpke hier. Hallo. Ich habe gesagt, ja, was?
Wer? Was? Wer? Radio Bielefeld?
Ja.
Morning Show?
Ja, und habe dann auch kurz mal schlucken müssen. Aber dann war es ein schönes Gespräch, war mir dann auch eigentlich relativ schnell klar, dass er jetzt nicht anruft und sagt, so, wie ist es denn in der Klosterpforte?
Ja, was für ein großartiges Feedback grundsätzlich, ne? Also wenn der Bundestorwarttrainer, ganz egal, was er jetzt will, ob er dir sagen will, pass auf, so und so sieht's aus, aber dass der sich mit dir beschäftigt und mit deinem Spiel, das ist ja sowohl für dich als auch für den Marco, deinen engsten Entwickler, eigentlich das geilste Kompliment, das nochmal
nach
so einer Saison kommt.
Ja, ich glaube, das ist so dann mit das Größte, was dann eigentlich kommen kann, was man so auch vielleicht nicht unbedingt erwarten kann, was aber auch zeigt, dass ein Verein wie Arminia Bielefeld mittlerweile anders wahrgenommen wird. Und das ist, glaube ich, einfach eine Bestätigung für alle, die hier für den Verein arbeiten oder Sympathien für den Verein haben, dass es einfach ein cooler Verein ist, dass es sich auch lohnen kann, für den Verein hier zu spielen.
Was hat er dir konkret gesagt? Also so ein bisschen wie jetzt deren Aufstellung im Tor ist, wie die Gedanken sind und das...
Genau. Er hat halt gesagt,
dass... DFB-Sofa hieß es dann in den Headlines.
Genau. Also er hat gesagt, dass sie mich aufgrund der Verletzung, die der Marc dann dort hatte, dass sie schon mal einen anderen Torwart nachnominieren mussten. Also ich weiß jetzt nicht, wen sie genommen hätten, ob sie Trapp oder Leno mit zu Marc genommen hätten, hat er gesagt, so, aufgrund der Saison, die ich gespielt habe, wollen sie mir einfach diese Wertschätzung geben. Wenn was passieren sollte, bin ich auf jeden Fall im Fokus.
So, insofern habt ihr die Urlaubsbuchung noch nicht final vorangetrieben. Wobei, klar, ne, im Normalfall wünscht man natürlich auch den Torwartkollegen nicht, dass da irgendwas passiert und die Chance ist auch relativ gering. Aber dieser erweiterte Kreis alleine, da wirst du schon gemerkt haben, da kamen wieder ein paar Schulterklopfer im Umfeld.
Ne? Ja, absolut.
Dieses Verhältnis aus Schulterklopfern und Menschen, die's wirklich ernst meinen und gute Freunde und kritische Freunde sind, verändert sich das dann in so einen Phasen?
Nee, das kann man ja dann von Anfang an auch schon differenzieren. Also man weiß ja, von wem die Nachrichten kommen und dann weiß man auch, okay, der meldet sich vielleicht auch mal so nach einem vielleicht nicht so guten Spiel oder ruft auch einfach mal so an und fragt, wie geht's dir denn? Ist bei euch alles okay? Das kann ich mittlerweile, glaube ich, schon ganz gut trennen. Was da, also ist wahrscheinlich alles ernst gemeint, aber wo ich sage, so, das ist okay, wenn er mir schreibt.
Okay, das ist okay, und bei dem, aber klar, natürlich, Fußballgeschäft hast du auch immer dann
klar,
viele, die plötzlich viele. Kommen, wenn, ne? Ist auch so ein Gradmesser natürlich, ne? Was ist jetzt gerade los? Aha, okay, da scheint irgendwas zu stehen, da scheint irgendwie ein Thema zu sein. Wenn du auf deine Ziele angesprochen wirst, und das wirst du jetzt von mir, so auf die nächsten 5, 6, 7 Jahre, so lange sollte deine Karriere ja auf jeden Fall noch dauern. Wie alt bist du jetzt? 27?
28, werde im November 29.
Ja. Also man könnte sagen, wie beim Stürmer, es ist ja beim Torwart auch so, die besten Jahre kommen jetzt, weil sich so langsam, Leistungsbereitschaft auch oder Möglichkeiten des Körpers plus Erfahrung oder mit mehr Erfahrung eben paaren. Was wäre so dein Wunschszenario? Weil bisher ging ja echt vieles von dem auf, was du im Kopf hattest, ne?
Ja.
Sei ehrlich, ich glaube, jeder wird's verstehen.
Klar, also schön wäre es, jetzt wo ich gezeigt habe, dass ich Bundesliga spielen kann, wenn auch internationale Spiele dazukommen. Ich möchte einfach danach sagen können, ich habe wirklich alles rausgeholt, habe die richtigen Entscheidungen getroffen und meine Familie und ich sind gesund. So, und was da passiert, das kann sein, dass ich vielleicht nochmal sage, komm, ich spiele ein Jahr in Amerika. Es kann sein, dass ich ich bleibe jetzt wirklich hier die nächsten Jahre bis zum Ende hier in Bielefeld, kann vielleicht noch 8-mal den Verein wechseln. Dafür ist das Geschäft wirklich nicht berechenbar. Deswegen, ich möchte einfach sportlich weiter erfolgreich sein. Wenn am Ende nochmal internationale Spiele dazukommen sollten, wäre das natürlich nochmal ein schönes Sahnehäubchen.
Die Bereitschaft sozusagen, werdet ihr zu Hause auch besprochen haben, also Koffer mal zu packen oder vielleicht umzuziehen. Die ist da, die spürst du auch bei deiner Frau.
Ja, die also. Ist davon nicht immer so begeistert. Also ist auch nicht immer so ganz so einfach, an der Seite von einem Fußballspieler zu leben, weil es halt einfach immer sein kann, dass man sich vielleicht hier anfängt wohlzufühlen, dann packt man die Koffer.
Von heute auf morgen,
ja, also
plötzlich was reinkommt, was man gar nicht auf dem Zettel hat.
Genau. Von daher ist es ist es spannend. Wird wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre so gehen, immer mit dieser Ungewissheit. Mal gucken, was so noch passiert und kommen kann.
Mal gucken, was passiert. Was auf jeden Fall jetzt war in den letzten, ich weiß gar nicht, 45 Minuten grob, war für mich sehr interessant. Vielen lieben Dank für deine Zeit und für die Ausführungen und für die Gedanken und Einschätzungen, an denen du uns hast teilhaben lassen. Ich glaube, das kommt sehr gut an. Du hast eine sehr aufrichtige, ehrliche Art. Das ist in diesem Geschäft, ja, weiß Gott, nicht immer der Fall. Also es gibt viele, die sich in Floskeln verlieren oder lieber Sätze nach vorne ziehen, um sich da vielleicht auch hinter zu verstecken. Das weißt du selbst auch. Nee, deswegen ging das für mich auch voll auf, weil ich versuche ja in Lieber Fußball auch wirklich auf Typen und Charaktere zu treffen, die ein bisschen was zu erzählen haben, die eine spannende Geschichte haben und die vor allem auch einen Mund haben, den sie nutzen, um auf dieses oder jenes mal hinzuweisen. Also hat mir echt Spaß gemacht. Ich empfehle allen Hörern auch weitere Folgen mal zu hören. Auch dir natürlich, Lieber Fußball, ist der Fußball-Interview- oder Gesprächspodcast bei Sport1. Lieber Stefan, vielen, vielen Dank und ganz viel Erfolg für diesen Sommer und dann auch für die nächsten Jahre. Ich werde dich im Blick behalten.
Dankeschön. Hat also Spaß gemacht.
Das freut mich. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.